ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Heute ist einer dieser Tage, an denen auch wir uns gewünscht hätten, endlich über einen Erfolg berichten zu können und nicht wieder über Rückschläge und dieses endlose Leid. Doch in Syrien geht der Bürgerkrieg weiter, so als hätte es nie eine Waffenruhe gegeben, die immerhin fast eine Woche gehalten hat, aber eben auch keinen Tag länger. Und so bleibt Syrien eine Hölle für die, die darin gefangen sind und auch für die, die dieser Hölle entfliehen konnten, denn der Weg zurück in die Heimat wird immer unwahrscheinlicher. Dieser ausgebrannte LKW gehörte zu einem Hilfskonvoi der UNO, beladen mit Lebensmitteln und Medizin. Doch die kamen bei den Menschen in Aleppo nicht an, denn beim Entladen flogen Bomben auf die Laster. Wer Schuld trägt an diesem verheerenden Luftangriff, bleibt bislang im Dunkeln. Volker Schwenk.
Am Morgen rauchen die Trümmer immer noch. Nahrung, medizinisches Gerät, Arzneimittel, zwischen zerstörten Lastwagen, Hilfsgüter vom Roten Kreuz. Noch ist unklar, was davon zu retten ist. 20 Menschen wurden wohl getötet, Fahrer und Helfer. Bis auf Weiteres wird es keine UN-Hilfslieferungen für Syrien mehr geben. Es ist ein schwarzer Tag für humanitäre Helfer in Syrien und überall auf der Welt. Wir waren alle empört über diese Attacke und geschockt. Jenseits der syrischen Grenze in Jordanien haben schätzungsweise 1 Million Syrer Schutz gesucht. Sie leben meist in Städten, aber oft auch irgendwo auf dem Land in einem Zelt, wie Abu Marwan aus Hama. Für ihn ist der Angriff auf den Konvoi und das Scheitern der Waffenruhe nur ein weiterer Beweis, dass sich die Lage in seiner Heimat immer weiter verschlechtert. Das sind die Vereinten Nationen und sogar die hat das Regime bombardiert. Da werden sie mit uns normalen Leuten auch kein Erbarmen haben. Wir gehen sicher nicht zurück. Lange dachten die meisten der syrischen Flüchtlinge in Jordanien nur an eines: schnell wieder nach Hause. Doch jetzt sind die Ersparnisse längst aufgezehrt. Arbeiten dürfen sie in der Fremde offiziell nicht. Die Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Nach Jahren im Exil sind fast 70% auf Hilfe angewiesen, sagt der Mann von der Caritas. Viele denken ans Auswandern, egal wohin. Zäune werden sie kaum aufhalten. Sie haben sowieso nichts mehr zu verlieren. Die Flüchtlinge denken zunehmend darüber nach, die Region endgültig zu verlassen, sagt er. Das zeige, wie verzweifelt sie sind. Bislang wollten sie so schnell wie möglich zurück. Ein Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi. In den Flammen gingen nicht nur Medizin und Nahrungsmittel in Rauch auf, sondern auch die Hoffnung, dass es in Syrien vielleicht doch einmal irgendwie besser werden könnte.
Tja, diese Hoffnung auf Besserung möchte die internationale Politik dennoch nicht aufgeben, schlicht weil sie einfach nicht aufgeben darf. Wie zur Mahnung lagen vor kurzem am Ufer des New Yorker East River Schwimmwesten, die eine Hilfsorganisation an griechischen Küsten eingesammelt hatte. Der Zeitpunkt für diese Protestaktion war bewusst gewählt, denn in der Stadt tagt gerade die UN-Generalversammlung. Und weil dort die Großen der Politik zusammentreffen, wird immer noch versucht, bei öffentlichen Reden genauso wie in Hinterzimmern das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, nämlich die eigentlich schon gescheiterte Waffenruhe in Syrien doch noch zu retten. Olaf Bock.
Keine Friedensperspektive für Syrien, noch nicht mal eine funktionierende Waffenruhe. Nach dem jüngsten Angriff auf einen UN-Hilfstransport sind die Spannungen in der UN-Generalversammlung deutlich zu spüren. Ein sichtlich verärgerter Ban Ki-moon spricht von Feiglingen, die diesen Angriff durchgeführt hätten.
Present in this hall today.
Hier in dieser Runde sind Vertreter von Regierungen, die Grausamkeiten aller Konfliktparteien gegen die Zivilbevölkerung ignoriert, unterstützt, daran teilgenommen oder sogar geplant und ausgeführt haben. Eine ernüchternde und bittere Einschätzung des scheidenden UN-Generalsekretärs, der alle Beteiligten auffordert, die Kriegsmaschine in Syrien nicht mehr zu füttern. Für Präsident Barack Obama zählt der scheinbar unlösbare Syrien-Konflikt nicht zu den Erfolgen seiner Außenpolitik. Syrien, ein Land in Trümmern und hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die Terrormiliz IS müsse zerstört werden. Aber an einem Ort wie Syrien, wo es keinen endgültigen militärischen Sieg zu erreichen gibt, müssen wir die harte Arbeit der Diplomatie ausführen, um die Gewalt zu stoppen und auf eine politische Lösung hinarbeiten. Politische Brocken, die Obama zum Ende seiner Amtszeit hinterlässt. Die Syrien-Kontaktgruppe, die sich heute auch traf, konnte die Zerwürfnisse nicht überbrücken.
Trotz der angespannten Situation, die zwischen Russland und den USA feststellbar war, alle haben bekannt, es gibt im Grunde genommen keine Alternative, als zu versuchen, den Waffenstillstand wiederherzustellen. Das werden jetzt 4, 5 mühevolle Tage werden, bis zum Freitagmorgen, an dem wir uns wieder treffen.
Schon morgen beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat mit Syrien. Doch die Hoffnung auf eine schnelle Lösung haben alle wohl schon aufgegeben.
Weit entfernt von den diplomatischen Gesprächsrunden in New York zeigt sich auf der griechischen Insel Lesbos, wie dringend notwendig ein Erfolg der Politik wäre. Dort ist die Lage für viele Flüchtlinge so aussichtslos, dass sie sich zu einem drastischen Protest entschlossen. Sie legten Feuer und zündeten somit ihr eigenes Obdach an. Am Ende brannte fast das ganze Lager Moria auf Lesbos. Ellen Trapp.
Sie wollen raus aus dem Camp, gehört werden, ihren Asylantrag stellen und sich irgendwo ein besseres Leben aufbauen. Deshalb gehen sie auf die Barrikaden, zünden Matratzen und Zelte an, sagen sie, aus Protest. In der vergangenen Nacht, so die Handyvideos, ist ein Großteil des Camps abgebrannt. Viele Flüchtlinge also jetzt obdachlos. Ihre Nerven liegen blank, sie haben Angst, in die Türkei abgeschoben zu werden. Es gab einen Streit zwischen Afghanen und anderen Nationalitäten. Sie haben Steine geworfen und dann einige Zelte angezündet. Alle Menschen liefen weg, aber das war das Hauptproblem. Raus aus dem Camp, aber wohin? Am Tag danach kehren viele Flüchtlinge zurück, wollen sehen, ob von dem wenigen, was sie besitzen, noch irgendetwas zu finden ist. Und sie fragen sich, wohin sie jetzt sollen. Übergangsweise auf eine Fähre, heißt es aus der Regierung. Griechenland wartet vergeblich auf Hilfe aus der EU bei der Bewältigung der Krise. Das beklagt auch Ministerpräsident Tsipras zu Gast beim UN-Flüchtlingsgipfel in New York. Wir wünschen uns, dass die Versprechen der EU-Mitgliedstaaten auch eingehalten werden. Viel mehr Asylexperten, um bei der Prüfung der Anträge zu unterstützen, und weit mehr Umsiedlungen von Flüchtlingen von Griechenland in andere Mitgliedstaaten. Ungefähr 66.000 Flüchtlinge sollten innerhalb von 2 Jahren aus Griechenland in andere Länder der EU umgesiedelt werden. Doch nur knapp 3.000 haben das Land bislang verlassen können. Beim UNHCR wundert sich niemand, dass es zu einer solchen Eskalation wie der von Moria gekommen ist.
UNHCR hat mehrfach appelliert, dass die Sicherheitsbehörden mehr auf die Sicherheit in diesen Zentren achten, die Präsenz erhöhen und, wenn nötig, allfälligen Übeltätern auch nachgehen. Das gestrige Feuer war ein Weckruf.
Einige Flüchtlinge wurden schon verhaftet. Das Camp in Moria soll vollständig wieder aufgebaut werden. Doch das wird eine Weile dauern.
Die Flüchtlinge und wie Deutschland mit ihnen umgehen soll, das bleibt in der Union ein strittiges Thema, auch nach dem gestrigen Auftritt der Kanzlerin. Die Nachrichten mit Jens Riemer.
CSU-Chef Seehofer hat die Selbstkritik von Bundeskanzlerin Merkel in der Flüchtlingspolitik begrüßt, sieht darin aber keinen Kurswechsel. Bei der CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz sagte er, die Äußerungen seien in vielen Punkten bemerkenswert. Sie seien aber nach seiner Auffassung kein Garant für eine Einigung zwischen CDU und CSU. Nach wie vor umstritten ist die Forderung der CSU nach einer Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Der Deutsche Bundestag und mehrere Parteien sind erneut Ziel eines Hackerangriffs geworden. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird eine russische Gruppierung dahinter vermutet. Sie soll im August E-Mails mit falscher Identität an gezielt ausgewählte Abgeordnete und Mitarbeiter verschickt haben. Darin sei der Eindruck erweckt worden, Absender sei die NATO. Der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Auf einer Tagung in Berlin sagte DGB-Chef Hoffmann, die Menschen seien verunsichert, wenn es um ihre Absicherung im Alter gehe. Er verlangte, die gesetzliche Rente zu stärken und sieht darin auch ein Mittel gegen Rechtspopulisten. Bundessozialministerin Nahles sagte, ihr Haus arbeite derzeit an einem Vorschlag, wie ein stabiles Rentenniveau erreichbar sei. Am Nordpol ist in diesem Sommer das Eis besonders stark geschmolzen, teilten Klimaforscher der Universität Hamburg mit. Nur vor 4 Jahren habe es noch weniger Eis in der Arktis gegeben. Um die Erderwärmung zu stoppen, müsse der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 deutlich reduziert werden, so die Forscher. Die deutsche Paralympics-Mannschaft ist aus Rio de Janeiro zurückgekehrt. Nach der Landung schwenkte Radfahrer Michael Teuber die deutsche Fahne aus dem Cockpit und zeigte danach seine Goldmedaille von Rio. Insgesamt hat das deutsche Paralympics-Team in Rio 57 Mal Edelmetall geholt.
Das Wappen der Stadt Wilhelmshaven zeigt einen friesischen Krieger, der in Wams und Beinkleid mit Schwertschild und Lanze sich so entschlossen zeigt, dass man weiß, mit diesem Kerl ist nicht zu spaßen. Bei den Spielern des örtlichen Fußballvereins Wilhelmshavener SV lässt der Angriff auf dem Rasen zwar einiges zu wünschen übrig, denn sportlich gesehen ging es zuletzt eher bergab, doch ihre Angriffslust haben die Amateure von der Nordsee nicht verloren. Sie sind überzeugt, sie wurden vor Jahren zu Unrecht aus der Regionalliga gefeuert, nur weil der mächtige Weltfußballverband es so wollte. Heute entschied der Bundesgerichtshof, die Fußballer aus dem Norden sind im Recht. Christoph Kehlbach.
So sehen Sieger aus. Hochzufrieden verlassen die Vertreter des SV Wilhelmshaven den Verhandlungssaal.
Dafür haben wir jahrelang gekämpft und durchgehalten. Und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir so hartnäckig sind, dass wir so lange bestehen. Denn das hält normalerweise kein Verein durch, gegen die Verbände sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen.
Ein argentinischer Spieler war der Auslöser für den fast 10-jährigen Rechtsstreit. An dessen Jugendvereine sollte der SV Wilhelmshaven eine Ausbildungsentschädigung zahlen, weigerte sich aber. Die FIFA forderte als Strafe den Zwangsabstieg aus der Regionalliga. Der zuständige norddeutsche Fußballverband NFV gab dem Druck des Weltverbandes nach und setzte das durch. Zu Unrecht entschied heute der BGH, denn die Satzung des NFV sehe Strafen wie den Zwangsabstieg gar nicht vor. Und die FIFA-Regeln würden nicht automatisch für die Regionalverbände gelten. Die müssen ihre Satzungen ändern, wenn sie FIFA-Strafen auf die kleinen Vereine anwenden wollen.
Dann werden wir das entsprechend aufnehmen. Und es scheint dann ja den Vereinen zu helfen, dabei, dass sie verstehen, wobei es da im Fußball geht, in der Struktur, was offensichtlich nicht alle wissen.
Für die Vergangenheit wird eine Satzungsänderung aber nicht mehr wirksam. Der SV Wilhelmshaven, inzwischen Siebtligist, hat also endgültig gewonnen und will jetzt beantragen, in der kommenden Saison wieder Regionalliga zu spielen.
So, und zum Schluss wartet Carsten Schwanke, der uns unbedingt etwas von schönem Wetter erzählen möchte für morgen. Stimmt's?
Das stimmt absolut und das mache ich auch sehr gerne, denn das, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt, sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Recht sonniges und vor allem auch angenehm temperiertes Septemberwetter, meistens mit Temperaturen von mehr als 20 Grad. Höhepunkt dieser Woche, das wird nicht nur hier, wie zu sehen, in Berlin, sondern allgemein in Deutschland, der Sonntag. Mit Spitzentemperaturen im oftmals sommerlichen Bereich von 25 Grad und mehr. Aber blicken wir zunächst auf die Nacht. Da gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Im äußersten Nordosten kann es auch ein bisschen leicht regnen. Ansonsten ist es trocken. Die Temperaturen gehen bis morgen früh im Norden auf 10 bis 14 Grad zurück, im Süden auf meist einstellige Werte. Morgen Vormittag starten wir dann schon mit mehr Sonnenschein als das, was wir heute erlebt haben. Vor allem gilt das für den Westen und Südwesten, während wir so entlang der Elbe durchaus noch viele Wolken haben. Hier kann es auch noch leicht regnen. Doch im Verlauf des Tages wird auch hier der Regen nachlassen. Am Nachmittag könnte es noch in der Oberlausitz letzte Tropfen geben. Ansonsten an der Ostseeküste und auch im Westen und in der Mitte gibt es durchaus Hoffnung für größere Wolkenlücken und entsprechend sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen jedenfalls schon wieder verbreitet auf 17 bis 21 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten: noch wärmer und freundlicher wird der Donnerstag mit 21 bis 23 Grad. Am Freitag kann es im Nordwesten einzelne, aber eher schlappe Regenschauer geben. Insgesamt verbleiben die Temperaturen im Bereich von 21 bis 23 Grad. Und wie gesagt, das Wochenende wird ja noch wärmer.
Danke, Carsten Schwanke. Und damit Abpfiff für uns und Anpfiff für den Fußball. Denn hier geht es jetzt weiter mit der Sportschau und dem vierten Spieltag der Bundesliga. Die nächste Tagesschau informiert um 5:05 Uhr. Bis morgen.